Freies Radio Freistadt.
Aufgrund der sich rasch ändernden Rahmenbedingungen in der heutigen, generell sehr schnelllebigen Zeit, ist es oftmals notwendig, kreativ zu sein und Neues auszuprobieren. Dies gilt auch für das Entwickeln von neuen Produkten, Services, Dienstleistungen sowie Lösungen. Und dazu kann Service Design, welches den Menschen bzw. die Nutzerin, den Nutzer in den Mittelpunkt stellt, mit der Fülle an Werkzeugen zur Exploration und Kreation einen guten Beitrag leisten. Um diese Aspekte und konkreten Möglichkeiten näher zu beleuchten, hat sich der Kulturwissenschaftler und FRF-Sendungsgestalter Markus Rappold mit dem Linzer Coach und Fachmann für Service Design Dr. Siegfried Lachmeier zu einem Gespräch getroffen.
Freies Radio Freistadt. Ich bin Markus Rappold und heute zu Gast bei Dr. Siegfried Lachmeier. Siegfried Lachmeier ist Organisations- und Teamentwickler, also auch Leadership Coach unter anderem. Und wir werden uns heute wieder über ein ganz interessantes Thema unterhalten. Der Hintergrund ist nämlich der, ich würde sagen, als Menschen bewegen wir uns ja immer öfter in Ambivalenzen, Paradoxien und gewissen Spannungsfeldern allgemein gesprochen. Und aufgrund der sich rasch ändernden Rahmenbedingungen in der, vor allem auch in der Arbeitswelt, Stichwort, da gibt es ja dieses moderne Wort VUCA-Welt, sind wir fast permanent konfrontiert mit diesen volatilen, mit diesen schnell sich ändernden Umständen. Und es gilt auch daher nämlich immer öfter Neues auszuprobieren. Und deswegen werden wir uns heute unterhalten zum Thema Service Design. Lieber Siegfried, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir heute wieder ein sehr interessantes Thema gefunden haben.
Ja, vielen Dank, Max. Ja, und Stichwort Service Design. Service Design ist eine Methodik und man könnte auch sagen oder muss sogar sagen, eine Haltung, die ganz gezielt die Nutzerinnen, die Userinnen und quasi den Kunden oder die Kundin in den Fokus hat, in den Mittelpunkt stellt. Und es geht eben darum, sich wirklich in den Kunden hineinzuversetzen und zu überlegen, okay, was ist denn wirklich sein Anliegen? Ja, denn der Kunde formuliert öfters, das ist mein Problem, das ist meine Herausforderung, das ist mein Thema. Und um das noch besser zu verstehen, eignet sich eben Service Design oder Service Design als Prozess sehr gut. Genau, und wenn man das in einer Organisation einsetzt und damit arbeitet, dann hat das auch den positiven Effekt, dass sich quasi, man könnte auch sagen, die Haltung der Mitarbeitenden entsprechend verändert. Man könnte auch sagen, dass sie das quasi verinnerlichen und Service Design so auch einen Beitrag bringt zu einer neuen Form des Zusammenarbeitens und eben ganz wirklich kundenzentriert und kundenfokussiert, lösungsfokussiert Lösungen aus quasi der Perspektive der Kunden zu entwickeln.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sitzt man sich sozusagen auf den Sessel des jeweils, in dem Fall anderen, also in dem Fall des Kunden und möchte seine Bedürfnisse hinterfragen und nach Lösungen suchen.
Genau, also ist so ähnlich wie das Sprichwort, um einen Menschen zu verstehen, muss man mindestens 3 Tage in seinen Schuhen gegangen sein. Und so ähnlich ist es eben bei Service Design, dass man sich eben auf seinen Sessel setzt, in sich, in ihn oder in sie voll hineinversetzt und hineinspürt, hineinfühlt und rauszufinden versucht, was braucht denn wirklich der Kunde und was brauchen die Kunden des Kunden.
Ja, sehr interessant. Also das führt mich zu der Frage, welche Werkzeuge und Methoden gibt es eigentlich speziell bei Service-Design-Prozessen?
Gut, also Werkzeuge gibt es natürlich, das hätte ich fast gesagt, unendlich viele. Man kann sich Service-Design als Art Double Diamond vorstellen, also ein doppelter Diamant. Und damit komme ich auch schon zu den 2 Phasen. Die erste Phase ist die Phase der Exploration, die zweite Phase die der Kreation. Und jetzt werden sich die Hörerinnen wahrscheinlich die Frage stellen, okay, Exploration, Kreation, was ist das? Um das auch gleich zu beantworten, explorieren heißt also quasi aufmachen betreffend, was braucht der Kunde, was sind die Herausforderungen. und kreieren ist dann quasi der nächste Schritt. Ja. Und bei der Exploration kommen dann unterschiedliche Tools zur Anwendung. Das heißt, es können Interviews sein, es können Beobachtungen sein, Shadowing, es kann Desk Research sein, es kann sein, dass man Personas macht, dass man Touchpoint-Analysen macht, dass man Customer-Journeys macht. Also man versucht wirklich ganz nahe dorthin zu gehen und nicht nur versucht, man tut es auch und schlüpft selbst quasi in die Rolle. Ich bringe jetzt ein Beispiel, angenommen man würde für DM oder für irgendeinen anderen Unternehmen also eine Service-Design quasi den Prozess machen, dann würde man zum Beispiel in das Geschäft, in die Filiale, in die Produktionsstätte, in die Niederlassung gehen und quasi aus der Perspektive des Kunden oder eines kritischen Kunden, wie auch immer, sich hineinversetzen und aus dem heraus dann so eine Touchpoint-Analyse machen. Das kann man vor Ort machen und in Zeiten der digitalen Welt natürlich auch digital, wo man sich also dann quasi anschaut, wie ist denn da das Unternehmen aufgestellt. Das wäre also quasi der Teil der Exploration. Das Ergebnis ist am Ende, dass man natürlich Ergebnisse hat oder Zwischenergebnisse und aus dem heraus dann gewisse Kernaussagen ableitet, um dann in der Folge eine entsprechende Fragestellung zu formulieren, die quasi für den Kunden oder das Anliegen des Kunden eine Gestaltungsherausforderung ist. Also dort, wo quasi der Schuh drückt und es, damit es ein bisschen konkreter wird, ein Beispiel angenommen. Stellen wir uns vor, der Kunde für so einen Service-Design-Prozess wäre eine Förderstelle angenommen. Ja, und dann hört man ja manchmal von diesen quasi Auftraggebern, dass dann die Kunden sagen, oder quasi in dem Fall die Förderantragstellerinnen, dass eben der Förderantrag so mühsam ist und nicht durchschaubar ist. Und dann könnte zum Beispiel das Ergebnis sein der Exploration als Gestaltungsherausforderungsfrage: Wie können wir den Weg durch den Antragsdschungel oder durch den Förderdschungel kundenfreundlicher und einfacher gestalten? Ja? Und aus dem heraus würde dann quasi die Phase 1 abgeschlossen sein und man kommt in die Phase 2 der Kreation.
Und wie sieht die Exploration, verstehe ich so als eine Art Status Quo-Analyse oder Problemanalyse natürlich auch in dem Sinn. Und die Phase der Kreation, wie sieht dann die konkret aus?
Genau, also die Kreation ist dann quasi die Phase 2, wo man aufgrund dieser Gestaltungsherausforderungsfrage mit verschiedenen Methoden, also das sind die ganzen verschiedenen kreativen Techniken, 635, Brainwriting, Brainstorming, Kopfstandtechnik, diverse Assoziationstechnik.
Entschuldige, Kopfstandtechnik würde mich jetzt speziell interessieren, was versteht man darunter?
Na gut, im Prinzip ist die Kopfstandtechnik quasi, dass man genau das tut, was man eben nicht will. Also man überlegt sich zum Beispiel, wie müsste man bei unserer Ausgangsfrage jetzt, wie soll man diesen Antragsdschungel kundenfreundlicher und leichter gestalten, dass man sagt, was müssten wir tun, dass das Ganze noch schlimmer wird. Ja, also das heißt, das ist sozusagen nicht die Perspektive der Lösung einzunehmen, sondern auch in die Perspektive, dass es noch schlechter wird, um dadurch zu neuen kreativen Ideen auch zu kommen.
Also das erinnert mich an Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, wenn man so will, ja.
Ja, vielleicht, genau, könnte man das, genau, also in diese Richtung, Watzlawick, genau. Gut, und mit diesen verschiedenen Techniken versucht man also dann wirklich ganz viele Ideen zu kreieren. Also hier geht es nicht um Qualität, sondern um Quantität, ja. Und wichtig ist, sowohl bei Exploration wie bei auch Kreation, es ist immer wieder zu schauen, habe ich den Kunden in Fokus, denke ich aus der Sicht des Kunden oder der Kunden des Kunden und so weiter. Also nicht aus meiner Perspektive, als derjenige, der einen Prozess macht, sondern wirklich immer wieder schauen aus der Kundensicht. Also das ist ganz zentral.
Okay, da gibt es ja den uralten und sehr bekannten Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Genau, so ähnlich könnte man das auch hier sehen, so ist es auch. Genau.
Was mich auch sehr interessieren würde, Siegfried, welche Kompetenzen spielen eine Rolle bei Service Design? Was braucht man dazu?
Gut, also ich glaube, dass jeder Service Design machen kann. Also da brauche ich jetzt nicht unbedingt spezielle Kompetenzen. Was wichtig ist für Organisationen, die so einen Prozess, also Service Design Prozess durchführen wollen, ist, dass sie einerseits anregende Räume haben, also nicht irgendwelche sterilen Büroräume, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, sondern wirklich luftig, leicht und spielerisch anregende, optimale Räumlichkeiten, wo einfach quasi das Träumen und das Kreativsein einfach schon durch die Räumlichkeiten bewirkt wird. Und was es schon braucht, ist eine Person, die also hier im Bereich Service Design sich auskennt, um durch den Prozess zu führen, damit man also auch das entsprechend professionell machen kann. Ja, das wäre, glaube ich, die zwei wichtigsten Voraussetzungen.
Und was braucht es noch, um neue, sagen wir, kreative Lösungen auch vielleicht auch rascher zu entwickeln?
Na gut, also da ist sicherlich hilfreich, wenn man vielleicht nicht in Schubladen denkt. Ich sage jetzt mal so provokant das. Und falls man das gelegentlich tun sollte, was natürlich menschlich sein kann grundsätzlich, dass man halt dann out of the box auf jeden Fall denkt und dass man eben offen ist, dass man eine gewisse Neugier hat, dass man auch mutig ist, schräg zu denken und dass man aber auch bei diesem Prozess also nicht wertet. Also wenn jemand wertet, dann hat zum Beispiel die Person, die durch den Prozess führt, der Service Design Moderator oder Facilitator, die Aufgabe quasi mit der Glocke, okay, Hinweis, das heißt, eine Wertung ist nicht erlaubt. Ja, also, weil es geht wirklich um kreativ sein und auf den ersten Blick komische Ideen könnten ja genau das sein, wo man dann hinkommen könnten zu einer besseren Lösung und so weiter.
Welche Methoden und Werkzeuge wendest du eigentlich selber in deiner Praxis als Berater gerne an?
Gut, also ich verwende grundsätzlich fast alle Methoden, habe aber natürlich ein paar Lieblingsmethoden. Einerseits also Beobachtung, Customer Journeys, Touchpoint-Analysen, sowohl vor Ort analog als auch digital, Personas, Interviews etc. Natürlich auch Ideenblätter, die man braucht und was ich sehr gerne mache ist, weil das kann ganz schnell in kurzer Zeit zu ersten tollen Ideen und quasi Zwischenergebnissen führen. Das ist so ein Prozess zum Einsteigen, dass man sagt, machen wir mal 60 oder 90 Minuten Service Design, ja, wirklich ganz kurz. Das ist ein klar strukturierter Prozess, wo man über irgendein Thema, weiß nicht, wie macht man eine moderne Geldbörse. Das mag jetzt sehr, sehr simpel klingen, aber da kommt man gut in diese Haltung und in diese Arbeitsweise von Service Design hinein und natürlich auch sehr gerne Jam Sessions, wo man also quasi, das ist ja auch angelehnt, Jam heißt ja, dass quasi Musiker einfach beliebig zusammenkommen, ungeplant und dann einmal probieren und sich einspielen und dann gemeinsam cool loslegen und quasi ein Konzert spielen und so ähnlich ist eine Art Jam Session. Also das Ganze soll auch leicht sein und wirklich Spaß machen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man, und das passt auch gut zu der heutigen Zeit, dass man, was Junge sich wünschen, dass man einfach nicht zu viel Ernst bei der ganzen Sache hat. Also schon ein bisschen an Nötigen und trotzdem diese Leichtigkeit und diesen quasi spielerischen Zugang.
Ja, sehr interessant. Was mich und die Hörer des FF, denke ich, auch interessieren würde, wahrscheinlich, kannst du uns Beispiele nennen für, sag mal, gelungenes Service Design?
Ja, da gibt es natürlich viele. Ich bringe immer ganz gerne ein paar Plakative. Das eine ist zum Beispiel der österreichische Betreiber von Zügen, also sprich die Bundesbahn oder die ÖBB, ohne es Werbung machen zu wollen, hatte mal die Überlegung gehabt, dass das Thema Sicherheit für die Kundinnen und Kunden ganz wichtig ist. Und da hat man also dann überlegt, wann könnte man Sicherheit oder was könnte Sicherheit schaffen? Und interessanterweise kam dann heraus, Sauberkeit schafft Sicherheit. Also das ist überhaupt nicht irgendwie auf den ersten Blick mit Sicherheit verbunden. Das ist einfach durch diesen Service-Design-Prozess entstanden. Und als herausfordernde Gestaltungsfrage kam dann so quasi, wie können wir Sauberkeit sichtbar machen und gewährleisten, um damit unseren Kundinnen höchstmögliche Sicherheit quasi zu vermitteln. Ja, und das war sozusagen die Gestaltungsherausforderung. Und man hat dann auch vor allem im Bereich der Rainjets und so entsprechend geschaut, dass dort der Hygienestandard entsprechend besser wird, weil das einfach durch diese ein sauberer Zug vermittelt den Kundinnen scheinbar aus diesen ganzen Befragungen und Service Design Prozess das Gefühl, okay, wenn der Zug sauber ist, dann ist der auch quasi gewartet, in Stand gehalten und das schafft Sicherheit und so. Also das war so die Lösung.
Also aus meiner Sicht, da geht es eher um den emotionalen Hintergrund auch, aber vielleicht gibt es da sicher auch handfesten Zusammenhang, weil man denkt sich ja, da wird einfach auch Energie und Zeit investiert in dem Sinn. Ne?
Genau, also das ist genau du hast das genau richtig am Punkt gebracht. Und ein zweites Beispiel vielleicht noch, ihr kennt oder die Hörerinnen kennen sicher alle diese MRT-Röhren, also wenn man quasi wegen einem, weiß nicht, Fußverletzung oder Schulterproblem, was auch immer, dann das Röntgen nicht ausreicht und quasi ein MRT braucht. Und das ist etwas, was natürlich einerseits so eine Röhre ist, die dunkel ist und vor allem viel zu laut ist und bei Kindern natürlich eher Furcht und Angst einflößend ist. Und da hat man sich, das hat man, glaube ich, bei IDEO in der USA gemacht, dass man, ein gewisser Professor Todd oder wie auch immer der heißt, der hat also hier dann sich überlegt, wie könnte man das so gestalten, dass die Kinder sagen, wow, das ist ja wirklich spacig und cool und Abenteuer. Und man hat also dann quasi die User eingebunden. Also das habe ich jetzt auch zwar schon ein paar Mal gesagt, es ist ihm ganz wichtig, die Nutzer, die immer wieder einzubinden und nicht quasi eine Lösung zu entwickeln und dann zu präsentieren, sondern die werden laufend in den einzelnen Schritten immer wieder eingebunden. Da hat man die Kinder eingebunden und rausgekommen ist dann irgend so eine MRT-Röhre quasi, die halt ausschaut, als wäre es irgendeine Raumkapsel, aber wirklich so und halt für Kinder passend. Ja. Und aus der Sicht eines 5- oder 7- oder 10-Jährigen und nicht von einem Erwachsenen. Genau, und das ist so quasi die Idee dahinter.
Also da hat man das, wie man auf Neudeutsch sagt, das Setting verändert und angepasst und somit auch das Mindset der User, also der in dem Fall der Kinder, auch positiv zu beeinflussen, auf ja, zumindest emotionaler Ebene, damit die das auch machen können, sich in diese Röhre zu legen.
Genau, völlig richtig. Genau das ist es. Und das ist auch das Um und Auf. Immer wieder schauen, denken wir aus der Sicht der Benutzer oder Nutzerinnen, sind die jetzt 5 Jahre, sind die 10, sind die 90, egal was. Also wirklich, wer kauft oder verwendet dann die Lösung, das Produkt, den Service etc.
Okay. Ja, Siegfried, für wen eignet sich Service-Design eigentlich besonders?
Gut, ich glaube, für alle, die etwas entwickeln wollen, etwas Neues in die Welt bringen wollen, die dabei einfach kreativ sein müssen und wirklich quasi raus aus den konventionellen Denkschablonen oder Mustern, also aus meiner Sicht für alle Menschen. Ja. Also das müssen jetzt nicht nur Produktentwicklerinnen sein oder Unternehmerinnen, sondern wirklich jeder, der Interesse hat und natürlich auch an neuen Arbeiten darf. Mhm.
Gibt es an und für sich sonst noch Aspekte, die man beachten soll?
Gut, also was vielleicht wichtig ist, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wirklich aus der Perspektive des Users, des Kunden das Ganze zu behandeln und wirklich rasch ausprobieren. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, also wenn man die kreative Phase abgeschlossen hat oder den ersten Schritt und Ideen gefunden hat, dann werden Ideen vielleicht miteinander verknüpft und dann wird man ganz rasch erste Prototypen bauen. Ja. Also das ist noch ein wichtiger Punkt. Im Unterschied vielleicht zum 20. Jahrhundert, sage ich jetzt mal vorsichtig, wo in der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung eine gewisse Perfektion vorgeherrscht hat, also beste Qualität. Und wenn ich die Lösung habe, dann präsentiere ich das dem Kunden. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ich habe einen ersten Prototypen und der wird ganz rasch dem Kunden lustig und humorvoll und als wäre schon die beste Lösung präsentiert, obwohl wir oder die Entwickler wissen, es ist noch nicht die perfekte Lösung, muss auch nicht sein. Der Hintergrund ist in dieser kurzlebigen Zeit rasch ausprobieren und wenn es passt, super weitermachen und wenn es nicht passt, dann hat man nicht viel Zeit, Geld und Energie vergeudet und probiert oder bastelt oder baut einen neuen Prototypen. Also das heißt, try early, fail early ist sozusagen der Grundsatz im 21. Jahrhundert.
Und gibt es auch gewisse Aspekte oder Dinge, die man eben nicht machen soll, also im umgekehrten Sinn?
Gut, also ich würde sagen so, jene Organisationen oder Teams oder Unternehmen, werden sich sicher leichter tun, die eine Kultur der Offenheit, des Miteinanders, des Vertrauens haben, die also auch, man nennt das so, psychologische Sicherheit haben, also wo man wirklich gemeinsam ein Risiko eingehen kann, wo man auf andere eingeht, wo man, auch wenn jemand eine blöde Frage stellt, auf den ersten Blick nicht sagt, was soll die Frage, sondern im Gegenteil, hey, spannend, interessante Frage, da möchte ich mit dir in Dialog treten, da möchte ich mehr erfahren. Das finde ich wirklich interessant. Also die werden sich leichter tun, ja, in so einer Kultur des Miteinanders und des Vertrauens und auch der Offenheit und der vielleicht Leichtigkeit. Und dort, wo man vielleicht gewisse Glaubenssätze haben könnte, die einem vielleicht als Team oder Organisation gar nicht so bewusst sind oder die man gar nicht mehr hinterfragt, wie zum Beispiel Transparenz kann uns nur schaden, ja, ich übertreibe jetzt, oder absichern über alles. Also dort ist natürlich ein Service-Design-Prozess sicher spannend zu machen. Dort wird man wahrscheinlich sich eine Spur schwerer tun, weil natürlich, wenn der Glaubenssatz wäre, absichern über alles, heißt es am Ende ja keine Fehler machen und am besten nichts Neues ausprobieren. Und damit wird schon schwierig werden. Ja. Also das heißt, auf den Punkt gebracht, Organisationen mit Offenheit und Vertrauen und Miteinander sind da sicherlich Vorteile.
Letzten Endes sitzt man ja, also Berater, so wie du eben, oder Service Design Berater und die Anwender, die Firmen ja in einem Boot, und finde ich einen sehr guten Ansatz, auch mit Leichtigkeit hast du auch erwähnt, und ja, mit dem richtigen Mindset, glaube ich, kommt man da gemeinsam sicher auch wahrscheinlich voran.
Genau, ja, das könnte man auch sagen, das richtige Mindset. Es gibt von einer, ich glaube, Wissenschaftlerin und Praktikerin, ich glaube, Carol Dweck heißt die Dame, die hat, glaube ich, einen Begriff geprägt zwischen Fixed Mindset und Gross Mindset. Das Fixed Mindset hält an dem aus der Vergangenheit fest, das Gross Mindset ist eben offen und interessiert am Neuen und auch bereit, Dinge loszulassen, zu verlernen und Neues auszuprobieren. Also bin ich voll bei dir.
Gibt es sonst noch etwas, was du uns oder den Hörern des FF vermitteln möchtest zum Thema Service Design?
Grundsätzlich hätte ich, glaube ich, das Wesentliche gesagt. Wer Interesse hat, gerne findet mich auch online. Und ansonsten sage ich danke fürs Interview und wünsche den Hörerinnen viel Spaß beim Zuhören und beim allfälligen Ausprobieren von Service Design. Man findet ja heutzutage online ganz viel Audios, Videos und dergleichen. Genau, in diesem Sinne. Alles Gute, danke.
Vielen Dank, lieber Siegfried. Das war Dr. Siegfried Lachmeier zum Thema Service Design. Vielen Dank und alles Gute.
Sie hörten ein Gespräch zum Thema Service Design, das der Kulturwissenschaftler und FRF-Sendungsgestalter Markus Rappold mit dem Linzer Coach und Fachmann für Service Design Dr. Siegfried Lachmeier geführt hat.